Bei meiner letzten Predigt hatte ich mal zwei Punkte miteinander verglichen, Disziplin und Transformation. Das war ein bisschen klein geschrieben, also habe ich gestern extra Zeit damit verbracht, die Folie mit größeren Buchstaben zu versehen. Und Thomas hatte mir den Tipp gegeben, wenn du mal eine Präsentation machst, dann check mal Buchstabengröße 24. Und tatsächlich, das kann man lesen. So, warum habe ich Disziplin und Transformation verglichen? Jemand hat mich gefragt, einige haben mich gefragt, ja, könnte ich da eine Tabelle haben, die ist ja so interessant. Ich sage, na gut, dann nicht, dass ich mich für sehr interessant halte, aber mir hilft diese Tabelle ungemein. Warum? Das ist die Zusammenfassung von meiner letzten Predigt. Bei der Disziplin kann man vieles selber tun. Bei der Disziplin verändert sich mein Inneres nicht zwangsläufig. Aber ich kann trotzdem Dinge tun. Ich kann mich entscheiden, was zu tun. Im Gegensatz zu der Transformation, in der in mir der Wunsch da ist, etwas zu tun, ohne dass ich mich dazu zwingen soll. Das bewirkt ja der Heilige Geist. Wenn ich diszipliniert handle, muss ich dafür nicht verändert sein. Ich kann mich dazu entscheiden. Ich setze meinen Willen ein, ich kann das Falsche weiterempfinden und trotzdem mich entscheiden, das Richtige zu tun. Man kann sich vorstellen, dass es anstrengend sein kann. Wenn man ein Choleriker ist und immer nett sein muss, irgendwann platzt die Blase und dann kommt das raus. Und derjenige, der das dann abfängt, der hat das Problem, dann die ganzen Unterdrückungen der letzten Zeit gleich auf einmal zu kriegen. Der kriegt den Schwall drüber. Ihr wisst ja, wovon ich rede. Aber wenn ich nichts mehr empfinde, was in mir Wut auslöst, dann kann ich doch aus freien Stücken nett sein. Oder? Darum geht es, wenn man transformiert ist. Es kostet also keine Kraft mehr, als disziplinierter unterwegs zu sein, sondern ich bin als Transformierter faktisch in dem Flow des Richtigen. Ich muss mich nicht mehr anstrengen. Ich laufe nicht mehr Gefahr auszubrennen, ständig die eigene Energie einzusetzen, um endlich mal das zu tun, was man denkt, dass andere von mir erwarten. Ja? Dieser innere Zwang ist nicht mehr da. Man ist ja gar nicht frei, wenn man funktionieren muss. Weil man denkt, da ist eine Erwartungshaltung, die mich dahin führt, das zu tun, was ich eigentlich nicht unbedingt tun will. Richtig? Und das Christsein macht nicht unbedingt viel Freude. Man wundert sich eigentlich, warum strahlen sie denn so alle? Und wenn man selber strahlt, ist man ist innerlich eigentlich das Strahlen gar nicht da. Stress. Uncool. Ich mache was und ich hoffe auf Gottes Hilfe. Das ist blöd. Christen, die eigentlich denken, ah, hilf dir und Gott hilft dir, ne? Hilf dir und dann wird Gott dir helfen. Kennt ihr das? Bullshit. Kreuzige dich, dann wird dich Gott retten oder sowas. Ähnlich wäre das genauso Schwachsinn. Ja, und als Disziplinierter, letzter Punkt, bin ich derjenige, der immer geben muss. Als Transformierter empfange ich von Gott. So besser auf der rechten Seite der Tabelle zu sein, als auf der linken. Das heißt, man stellt hier fest, anhand dieser schnellen Durchgangs, es ist besser, sich verändern zu lassen. Es ist aber auch offensichtlich, dass Veränderung nicht von uns kommt. Oder? Bin ich alleine hier im Raum? Bin ich so weit von euch? Seid ihr so weit im Dunkeln? Ich sehe euch kaum. Gestern habe ich mir gedacht, vertiefe ich das hier oder ich gehe einen Schritt weiter. Habe ich hingesetzt, es war 20 Uhr und ich denke so, in einer halben Stunde habe ich es. Und dann bin ich irgendwann aufgestanden, hatte, weil ich so misstrauisch geworden bin, analog, nicht mehr digital. Und ich gucke auf die Uhr. Es war 23 Uhr irgendwas. Ich war aber fertig. Dann habe ich gesagt, oh, das muss ich hier zusammenpressen in 30 Minuten, damit ihr euch nicht zu sehr langweilt. Eine Kollegin hat mir mal gesagt, Lasso, du solltest unbedingt im Radio sprechen. Und ich gleich ganz happy, aha, warum? Und sagt sie, ja, weil deine Stimme dich ja so einschläfernd. Und da war ich ja gar nicht mehr so motiviert. Ja, die ist ja so tief, ruhig. Du solltest so ein Nachtsprogramm machen, ab 23 Uhr für die Leute, die schlecht einschlafen können. Also richtig reingedrückt. Und da denke ich mir, für einen, der damit sein Geld damit verdient, dass er spricht, ist es schlimm. Ja, ich muss da wahrscheinlich ziemlich transformiert werden. Lukas 10, Vers 6, Lukas 13, Vers 10 bis 16. Da sticht eine Geschichte, die möchte ich euch lesen. Nein, das ist eine andere. Okay, ich lese es vor. Da geht es um die Heilung einer verkrümmten Frau am Sabbat. Kennt ihr die Geschichte? Ich lese, lasst euch nicht ablenken. Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Kennt ihr das, wenn die Leute so gehen und gar nicht mehr so hinkommen? Das sieht ja so merkwürdig aus, ne? Ich habe mir das Gefühl, ich müsste das empfinden, da hinzugehen und sie mal so gerade zu biegen. Aber es geht nicht. Das machen sie nicht freiwillig. Und die Frau war so eine. Und als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Da ist sie immer noch gebückt, ne? Und legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zu trinken? Musste dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Das ist schon interessant, ne? Also wenn ich mal in einem Raum wäre oder wir in einem Raum wären und da wäre jemand chronisch krank, offensichtlich gebeutelt, optisch sichtbar, so. Und da käme so einer und er würde die Person berühren und die würde sich wieder aufrichten. Ich denke, da müsste eigentlich ein Aufschrei der Begeisterung durch den Raum gehen, angefangen mit dem Obergeistlichen. Aber gerade er macht: Warum machst du das denn jetzt? Es gibt 6 Arbeitstage, kommt da und lasst euch mal, ne? Aber doch nicht am Tag des Herrn, Sabbat. Da müsst ihr Gott in Ruhe lassen. Wir sind merkwürdig. Also, was mir dabei, sind mir so ein paar Dinge aufgefallen. Eine Sache ist, er verknüpft die Heilung mit der Leistung. Wenn man arbeitet an 6 Tagen, dann kommt und lasst euch heilen. Leistet erstmal was und dann kommt und empfangt. Und da denke ich, sind wir auch so, ne? Also ich erkenne mich immer da, wo es darum geht, Dinge zu leisten. Und wenn ich mal was richtig geleistet habe, dann fühle ich mich richtig sauwohl. Kennt ihr das? Projekt hingestemmt, Kohle reingeholt, 1,5 Millionen, dann gehst du ja durch die gehst du in, durch den Flur und deine Ex-Zähne reißen den Teppich auf. Ja? So fühlst du dich. Ne? Kennt ihr dieses Gefühl? So, dass richtig gut gemacht. Ich habe einen Nachbarn, der ist unten, der ist mit seinen Händen so begabt und der hat sein, das Badezimmer neu gemacht. Und wir durften alle ungebeten rein. Also ich habe gar nicht danach gefragt, aber der, ich musste hin. Der hat meine Frau dahin geschleppt und dann irgendwann hat sie mir gesagt, komm, geh hin, geh hin. Wenn du nicht gehst, dann ist er gekränkt. Und ich sehe diese super schön, das ist die gleiche Form wie meins, aber sieht 10-mal besser aus als meins. Ich würde sofort seins nehmen und bei mir reinsetzen. Gut, aber er ist nun mal begabt und er war von seinem Ergebnis, ich meine, das ist ein sehr schönes Ergebnis, habe ich ihm auch gesagt. Aber wir sind so und wir lieben, wenn das schön ist, zu sagen, ich finde diesen Raum auch schön. Ist also legitim, sich an sowas zu freuen, an der eigenen Leistung. Problematisch ist, wenn wir daraus jetzt eine Bedingung machen, um Gott zu gefallen. Weil ich so ein guter Christ bin, weil ich so schön und lang und intensiv bete, weil ich so meine Stimme für den Herrn im Lobpreis einsetze, weil. Müsste Gott doch endlich mal nach so viel Zeit meine Gebete beantworten? So wie ich mir das vorstelle. Ja, ich weiß, ihr seid nicht so. Nur ich. Viel zu oft. Und dann merken wir hier in diesem, was ich gelesen habe, Jesus sagt, musste dann doch nicht diese Frau, die eine Tochter Abrahams ist, von ihrer Pein befreit werden. Er verknüpft also sein Handeln mit dem Zustand der Frau, die Tochter Abrahams. Ich sage andersrum, müssten wir Gottes Kinder nicht von Gottes empfangen, was er für uns vorgesehen hat? Das Einzige, was für sie Grund war, ich höre mich ein bisschen schlecht, ihr mich? Gut. Wisst ihr, dass wenn die Tochter Abrahams, nur weil sie Abrahams Tochter ist, von Gott Heilung empfangen kann, wie viel mehr wir, wie die Kinder Gottes sind, auch Kinder Abrahams durch die Verheißung in Jesus Christus. Das heißt, wir dürfen sein und empfangen. Wir müssen nicht tun, um es zu empfangen. Seid ihr bei mir? Der Grund der Heilung war allein die Zugehörigkeit zur Familie Abrahams. Finde ich cool. Wir Christen, wir gehören zur selben Familie. Und wir müssen einfach lernen, mehr zu sein. Einfach zu sein. Und weniger zu tun. Viel zu oft stellen wir uns Gott wie eine, ich habe so eine, ein Bild gesucht wie ich, und ich habe ein Wort fabriziert. Eine Gebetserhörungsgestalt. So Gott, das ist so eine Cloud, sagt meine IT-Welt. Cloud, habt ihr schon mal gehört? Die IT-Cloud, die Apple-Cloud, die was auch immer Cloud, wo ihr eure Informationen reinschmeißen könnt, ohne zu wissen, wo sie liegen und wer was damit macht. Und wir stellen uns Gott wie so eine Gebetserhörungs-Cloud. Wir schmeißen unsere Gebete rein und dann kommt irgendwann irgendwie eine Erhörung raus. So eine Art geistliche Lotterie. Du schmeißt einfach rein jeden Tag her und wir stellen uns Gottes Beziehung eigentlich so wie vor wie: Ja, ich habe jetzt stille Zeit. Ich lese ein bisschen der Bibel. Und dann bete ich. Dann sage ich, Herr, ich brauche das und das und das. Nee, wenn man, wir sind nett, wir sagen erst, Herr, ich danke dir. Das sind 3 Sätze und dann geht's los. Ich brauche das und das und das und das und das und das. Dann ist die Liste lang. Also meine ist besonders lang. 2 Seiten. Und das sind nicht nur Stichworte. Trotzdem 2 Seiten lang. Und wenn wir da durch sind, sagen wir, wow, lange gute Gebetszeit. Haben wir Gott gehört? Wahrscheinlich nicht. Das ist ein Monolog. Das ist immer in eine Richtung. Wir kommunizieren gar nicht mit Gott. Wir schmeißen einfach Sachen irgendwo rein und irgendwann erwarten wir etwas raus. Und deswegen fällt den meisten von uns diese Zeit mit Gott so schwer. Aber, ja klar, das ist auch keine Beziehung. Das ist irgendwas, was, so habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich sowas wie eine Gebetserhörungscloud oder so. Das ist aber nichts Konkretes. Und am Ende kommt so wie aus der geistlichen Lotterie was raus. Aber wer auf dieser Ebene mit Gott unterwegs ist, für den muss ich am Ende dieses Predigt beten, weil das nichts ist. Da, am Ende gibt es nur Frust. Und so wollen wir nicht ins neue Jahr gehen. Ich habe mir gedacht, wir sollten das neue Jahr als Beziehungsjahr zu Gott leben. Mehr Spaß haben. Warum? Ganz normal. Wie lernen sich zwei Menschen kennen? Indem sie miteinander Zeit verbringen, oder? Sie müssen miteinander kommunizieren. Ich rede nicht von euren 5000 Freunde in Anführungszeichen auf Facebook. Die meine ich nicht. Ich meine diejenigen, mit denen ihr physisch Zeit verbringt. Wenn ihr je mehr Zeit man miteinander verbringt, desto besser kennt man die anderen, die andere Person, den Gegenüber oder die Gegenüber, weil man sich mit der Person austauscht, richtig? Also Beziehung hat damit zu tun, dass man Zeit mit jemandem verbringt und sich mit dieser Person austauscht. Ja? Ich sage nichts Neues. Nichts Neues. Nun, und dann wollen wir Beziehung zu Gott aufbauen, indem wir irgendwelche Sachen in irgendeine Wolke reinschmeißen und wir hören nicht mal, was er sagt. Das ist doch keine Beziehung. Gott möchte aber Beziehung mit uns aufbauen. Das geht also. Wir müssen auch zuhören können. Sonst geht nichts. Wenn ich nicht zuhöre, weiß er gar nicht, was von mir will. Also, ich habe hier ganz fett geschrieben, um mit Gott. Mir fällt gerade was ein. Was passiert, wenn jemand in einem bestimmten Umfeld aufwächst, wieder von diesem Umfeld geprägt? Wieder von dem Umfeld geprägt? Denkt ihr, ne? So, Frage an euch. Wenn man sich mitten in Gott unter Gottes Einfluss stellt, wird man dann von Gott geprägt? Denkt ihr das? Also, ist es gut, von Gott geprägt zu sein? Denkt ihr? Eher, ne? So, wenn es gut ist, von Gott geprägt zu sein, dann sollte es doch uns regelrecht dahin führen, treiben, mit Gott Zeit zu verbringen, oder? Warum fällt es denn vielen von uns so schwer, Zeit mit Gott zu verbringen dann? Wenn wir durch unser Umfeld, durch den Kontakt zu anderen geprägt werden können, dann, logische Folgerung für mich, müssten wir durch den Kontakt zu Gott auch von Gott transformiert werden. Das heißt, diese ganzen Eigenschaften, die bei Gott sind, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Geduld, all diese Dinge, die bekommen wir nicht durch Disziplin, sondern durch Beziehung zu Gott. Logisch? So, da wir einer Meinung sind, gehen wir dahin. Darf ich sagen, dass geistliche Transformation eine Konsequenz, ein Ergebnis einer gepflegten Nähe zu Gott ist. Darf ich das so formulieren? So, das heißt, es liegt an uns, ob wir verändert werden wollen oder nicht. Wir gehen Schritt für Schritt. Wenn ihr nicht einverstanden seid, sagt, es passt nicht, aber ich denke, bisher passt. Wir lesen im 2. Korinther 3,18. Da steht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, dies das Werk seines Geistes. Ey, diesen Vers habe ich bestimmt 1000 Mal gelesen. Und dieses Jahr, irgendwann, haut mich das Ding um. Es gibt ein Gesetz in der Mathematik, nennt sich Transitivität. Das heißt, wenn 1 größer als 2 ist und 2 größer als 3, zwangsläufig muss 1 größer als 3 sein. Ist es klar? Nochmal. Ich bin älter als meine Frau. Meine Frau ist älter als meine Töchter. Daraus ergibt sich, dass ich älter als meine Töchter bin. Das ist Transitivität. Ist es angekommen? Das heißt, es kann nicht sein, wenn ich älter als meine Frau und sie älter als meine Töchter, es wird nie möglich sein, dass ich jünger bin als meine Töchter. Es geht nicht daraus. Das einzige Mögliche ist eindeutig, ich bin älter als meine Töchter. Also behaltet das im Kopf. Nun, in diesem Vers steckt vieles, aber wir könnten Stunden drüber verbringen, wie in meinem Hauskreis. Ich möchte nur eine Sache sagen. In diesem Vers steht, ich schaue in den Spiegel. Richtig? Was sehe ich im Spiegel? Mein Ebenbild. Richtig? So. Es steht aber auch, dass aus dem Spiegel mich Jesus anschaut. So. Was ergibt sich daraus? Wenn ich mich im Spiegel sehe und Jesus aus dem Spiegel zu mir schaut, wer bin ich? Nee, wer bin ich? Ich sage nie, wer bin ich? Sag mir Ihren Namen, wer bin ich? Ja, ich bin ich, aber ich schaue in den Spiegel rein. Ja? Wir schauen in einen Spiegel und indem wir das Ebenbild, mein Ebenbild, ja, sehe und dieses Ebenbild, was sehe ich? Des Herrn anschauen. Ich schaue in den Spiegel und ich sehe Jesus. Gott sagt, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du nicht mehr dich. Denn ich, wenn ich dich sehe, sehe ich Jesus. Wenn Gott uns sieht, sieht er Ebenbilder Jesu. Wir sehen nicht Jesus, weil wir nicht glauben, dass wir Jesus sind. Und weil wir das Problem mit der Identität, mit unserem Ebenbild haben, haben wir so viele Probleme, die Erwartung der Verheißung zu empfangen. Wir haben ein Identitätsproblem. Es steht hier, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du Jesus. Aber im Spiegel sehe ich mich, oder? Transitivität. Ich sehe in den Spiegel und sehe mich. Im Spiegel ist das Bild Jesu, also bin ich Jesus. Ah, ich habe gedacht, Halleluja oder sowas. Nein, gucke, bis alle so ein bisschen misstrauisch sind und sagen, was hat der Lasso wieder für eine Reise an mit uns angefangen? So ein Kreuz hier. Moment, das ist wahr. Es steht nicht übrigens, es ist nicht von mir, es steht da. Wir sehen in den Spiegel. Wir sehen in den Spiegel. Oder? Es ist nicht Gott, der in den Spiegel sieht. Wir sehen den Spiegel. So, jetzt werde ich euch erlösen. Was ist der Spiegel? Das Wort Gottes. Ich schaue in das Wort Gottes und ich sehe. In ihm bin ich. In ihm bin ich. In ihm bin ich. In ihm bin ich und in ihm bin ich. Ohne ihn sind wir gar nichts. In ihm bin ich alles. In ihm empfange ich alle Verheißungen. In ihm ist alles meins. Kriege ich ein Amen dazu? So, das ist nicht nur der Zustand, der geistlich ist, sondern es findet auch eine Veränderung sichtbar für Menschen statt. Wir lesen weiter. Da steht, wird unser Wesen, während ich da drin schaue, in den Spiegel, ja, das Wort Gottes, wird mein ganzes Wesen, also das Sichtbare in mir mein und das Unsichtbare, mein ganzes Wesen, Körper, Seele, Geist, ja, nicht sagen, ja, das ist ja eine geistliche Abbildung. Nein, Körper, Seele und Geist, mein ganzes Wesen. Ich mag diese theoretischen Vorstellungen, Interpretationen nicht. Hier steht schwarz auf weiß. Gut, auch manchmal blau auf weiß. Mein ganzes Wesen wird transformiert. Ich finde das so cool. Hier steht das Ergebnis. Wir sind Jesus. Aber das sieht man ja noch nicht. Und dann praktiziere ich das, indem ich in den Spiegel schaue. Und dann verändert sich mein Wesen. Nicht irgendwohin, sondern so, dass ich ihm immer ähnlicher werden. Mich begeistert das. Sieht man das? Und ich fange dann an, ihr kennt ja meinen Lieblingssatz, über Wasser zu laufen. Man wird nicht aus eigener Kraft, man wird, weil man beschenkt wird. Das ist das Schöne bei Gott. Er schenkt dir was und dann, wenn du das verwendest, dann segnet er dich auch noch darauf als Belohnung. Merkt euch das fürs nächste Jahr. Nehmt euren Spiegel, das Wort Gottes, guckt euch rein und sagt, das bin ich, das gehört mir und so bin ich. Und hören wir endlich mal auf, unsere Sinne als Wahrheitsbasis zu akzeptieren. Nächster Vers. Was sind das für Eigenschaften? Ich finde das so cool. Die kennen wir alle. Die Frucht des Geistes. Ein Geist, eine Frucht, 1000 Eigenschaften. Hier sind nur ein paar. Liebe. Freude. Frieden. Wenn man hier irgendwas hätte in Deutschland an einer Stelle, man würde sagen, an diesem Berg, da kommst du, du kletterst auf deinen Knien, wenn du da hinten kommst, da oben kommst, dann empfängst du Frieden für dein ganzes Leben, glaub mir. Es würden nicht nur die Deutschen diesen Berg klettern, da würde die ganze Welt dahin pilgern, und nur um diese eine Eigenschaft unter vielen zu bekommen, Frieden. Geduld. Geduld ist eine Eigenschaft Gottes. Selbstbeherrschung steht und anderen Übersetzungen. Freundlichkeit, das hätte ich gerne ein bisschen mehr. Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. All diese Eigenschaften sind doch cool, oder? Wer hätte sie nicht gerne? Das ist die Konsequenz der Transformation. Das kann man so tun, als ob, wenn man diszipliniert ist, aber man schafft es nicht. Nicht mal alle gleichzeitig. Also ist die Absicht Gottes für seine Kinder eigentlich, hier sage ich mit meinen eigenen Worten, ein besseres Leben auf Erde. Oder? Es ist also nicht, ja, du hast das ewige Leben, du quälst dich jetzt durch die Gegenwart, irgendwann stirbst du und jetzt kommt das Paradies. Nein, hier steht Qualität heute. Da sind 1000 Gründe, Christ werden zu wollen. Hätte man mir das so damals verkauft, ich wäre sofort Christ geworden. Da gibt es ja nur Vorteile. Aber man hat mir irgendwie so einen Quatsch erzählt von wegen, wenn du nicht machst. Na, dieses Jahr, du tust nicht, die Christen gehen in die Disco, Christen müssen dich nein, nicht tun, Christen machen dich nein, Christen mehr. Da ich gehe aber gerne tanzen, ich gehe gerne ins Kino, ich baggere gerne Frauen an, Entschuldigung für empfindliche Ohren, und solche Sachen. Und dann kommt einer und sagt, nee, das Ganze ist verboten. Nein, wenn du dabei mit den Vorzügen des Christseins kommst, ja, dann sagt man, okay, das höre ich mir an, das ist cool. So. Die Absicht Gottes, das wiederhole ich, ist ein besseres Leben für uns auf dieser Erde. Im Segen für uns selbst und als Segen für andere. Wir sollen auch Segen sein für andere. Ich denke, ich habe euch genug heute bombardiert. Ich fasse das zusammen. Transformation geschieht durch den Heiligen Geist, nicht durch unsere Leistung. Dafür müssten wir bereit sein, uns im Spiegel Gottes sein Wort anzuschauen. Diese Transformation steht jedem von uns zu, jedem zu, der Jesus Christus als seinen persönlichen Retter angenommen hat. Also Gottes Kinder. Das ist Gottes Absicht mit uns. Und zuletzt, das ist die Konsequenz einer gepflegten Beziehung zum Schöpfer. Wenn wir jetzt ins neue Jahr gehen, sollten wir unsere Beziehung zu Gott hinterfragen. Und ich glaube, dass es jedem Freude machen würde, Spaß mit seinem Schöpfer zu haben. Ich denke schon. Und etwas anderes will Gott ja gar nicht. Bibel lesen soll Spaß machen, weil es die Spiegelquelle des Lebens ist. Das ist eine niedergeschriebene Absicht von Gott für Menschen, damit Menschen lernen, ein besseres Leben zu führen. Wie kann man so eine Bedienungseinleitung für ein besseres Leben vernachlässigen? Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen. Du kriegst so ein Luxusgeschenk hin, kostet nicht, dafür sterben Leute in Saudi-Arabien. Jeder Saudi, der eine Bibel hat, kriegt den Kopf kürzer. Das ist Todesstrafe, ohne Möglichkeit zu entkommen. Wir haben es sogar in 1000 Fassungen. Ich habe 1200 Fassungen auf meinem Smartphone. Ich finde es genial. Früher mussten Menschen Bibel in Koffern, in allen möglichen Sachen Richtung Osten oder dahin noch führen. Wir haben es hier und da drin steht alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, was sich lohnt zu leben. Also habe ich mir gedacht, da es das Ende des Jahres ist und es der Mensch so Symbolik mag, würde ich mal euch segnen wollen, indem ich über euch, natürlich wenn ihr einverstanden seid, Dinge ausspreche, die eben diese Beziehungsveränderung fördern sollen. Und nach jedem Satz, wenn ihr natürlich einverstanden seid, könnt ihr Amen dazu sagen. Und ich warne euch, wenn ihr nicht Amen sagt, dann ist diese Verheißung nicht für euch. Na, so soll es nicht gemeint sein. Also, wenn ihr damit einverstanden seid, sagt ihr Amen zu jedem Satz, der jetzt kommt? Es betrifft das kommende Jahr für euch. Also, ich wünsche euch, dass das kommende Jahr ein Jahr der gelebten Beziehung zu einem liebenden Vater wird, damit die Qualität unserer, beziehungsweise ich wünsche uns, damit die Qualität unseres Christseins sichtbar wird und sichtbar wächst. Ich wünsche, dass wir gesegnet und zum Segen für andere werden. Ich wünsche, dass göttliche Eigenschaften, wie wir es vorhin gelesen haben in Galater 5, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit in uns allen Gestalt nehmen.
Amen.
So soll es sein.